Wisst ihr, was ich toll finde eben auch bei, bei dem, was Patti gesagt hat, was der Herr uns zutraut? Habt ihr das noch im Ohr? Wir haben ein Herz, das Menschen annimmt und sie heil werden dadurch. Das traut der Herr uns zu. Ich finde das fantastisch. Also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben bei uns. Aber der Herr traut uns das zu. Ich glaube, dass er hat eine Erwartung an uns, dass wir auch sagen, so Herr, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr von deiner Liebe dazu. Aber er erwartet von uns, dass wir das tun. Und er traut es uns zu. Könnt ihr das fassen? Ich hoffe das. Ich glaube, dass der Herr das wirklich erwartet von uns und das möchte von uns, dass wir eine Gemeinde werden, wo das interessanterweise, ich weiß nicht, ob das vom Herrn war, ob das Peter und Patti vorher abgesprochen haben, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das war vom Herrn. Peter hatte einen ganz ähnlichen Eindruck bei unserer Gebetszeit vom Gottesdienst, dass er sagte, dass wir eine Gemeinde sein sollen, die einander annimmt, also wo wirklich Liebe untereinander herrscht und wir gut und liebevoll miteinander umgehen, aber genauso, dass Menschen, Gäste, die kommen zu uns, dass wir mit denen genauso umgehen. Ich habe gedacht, eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit für uns Christen. Oder? Ja, deswegen sage ich dazu. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber ich merke, dass wir immer wieder doch eher nur an das denken, was uns wichtig ist, dass mir es gut geht und so weiter, aber nicht den Blick für andere haben. Aber das ist das, was der Herr möchte. Er möchte uns umwandeln. Er möchte uns ein Herz geben für andere. Achte den anderen höher als dich selbst. Den Anspruch hat der Herr an uns. Und er sagt, ich glaube, dass ihr das schafft. Und ich möchte, dass ihr das schafft. Gut, genug der Vorrede. Mein Thema heute, Erwartung hochgesteckt. Erwartung. Und ich habe heute Morgen dann überlegt, das ist eigentlich kein Predigt für Erntedank. Ich habe jetzt kein Predigt für Erntedank. Aber dann habe ich gedacht, ganz so verkehrt ist das vielleicht doch nicht. Wenn ich so höre, was die Bauern für Erwartungen hatten dieses Jahr, also die Obstbauern hatten Erwartungen, gute Ernte zu machen, die ist ihnen in vielen Teilen Deutschlands ziemlich verregnet, da ist nicht so viel gekommen und auch die Getreideernte war nicht unbedingt den Erwartungen entsprechend. Bei manchen, in manchen Gegenden war das okay, aber in ganz vielen Gegenden ist sie schlichtweg verregnet und die Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Wir leben mit Erwartungen, oder? Wir alle haben Erwartungen und ich habe eigentlich so gedacht, als ich so angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich gedacht, ich spreche mal über die Erwartung, die Jesus an uns hat oder die Erwartung, die wir an Jesus haben. Und dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, Erwartungen begegnen uns so überall in unserem Leben, auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich, dass ich gedacht habe, ich muss da ein bisschen allgemeiner ran. Ich muss auch Dinge ansprechen, die uns betreffen, wo wir ständig von betroffen sind mit Erwartungen. Und zwar meine ich vor allen Dingen Erwartungen, die zu Konflikten führen. Ich glaube, dass das ein Potenzial hat, immer wieder zu Beziehungskonflikten zu führen. Die Erwartungen, die wir haben. Sowohl die ausgesprochenen als auch die nicht ausgesprochenen. Die nicht ausgesprochenen sind, da ist das Konfliktpotenzial umso größer. Wir erwarten Dinge, ohne sie auszusprechen und der andere weiß nichts davon. Kennt ihr sowas? Ich sage mir mal ein Beispiel. Einer unserer Söhne hatte mal den Auftrag, seinen Dreck ins Zimmer zusammenzukehren. Klarer Auftrag. Die unausgesprochene Erwartung war, wenn er den Dreck zusammengekehrt hat, dass er den auch aufs Kehrblech fegt und dann in den Müll bringt. Das war ihm nicht klar, bis seine Mama kam und fassungslos vor dem Haufen Dreck stand und dann ihm ihre Erwartung unmissverständlich zum Ausdruck brachte. Ich glaube, er hat es inzwischen kapiert und er schafft das inzwischen. Aber da ist eine Erwartungshaltung da, ganz selbstverständlich, für uns überhaupt gar keine Frage. Ja, und für seine Mama war das auch gar keine Frage, bis sie dann davor stand, gemerkt hat, irgendwie ist da was nicht angekommen. Meine Erwartungen sind nicht bei ihm angekommen, ich habe sie nicht ausgesprochen, sie waren bei mir, für mich selbstverständlich, aber bei ihm überhaupt gar nicht da. Das hat erstmal zu Konflikt geführt, ja. Und ich glaube, er hat ziemlich genauso fassungslos gerufen, du hast mir doch gar nichts anderes gesagt. Ja. Kennt ihr solche Situationen, also vielleicht nicht mit euren Söhnen, aber vielleicht auch untereinander? Erwartungen sind da und irgendwann merkst du, da sind Erwartungen, aber die sind nie geäußert worden. Oder du hast überhaupt gar keine Ahnung, dass der andere sowas von dir erwartet. Da hilft nur eins, miteinander reden. Kommunikation. Es hilft nichts. Egal, ob du jetzt die Erwartung hast und der andere sie nicht erfüllt, dann sag es. Oder auch wenn du merkst, der andere will irgendwas von dir und du weißt überhaupt nicht was, rede. Friss das nicht einfach in dich hinein, denk nicht einfach irgendwie nur drüber nach, warum, wieso, weswegen, redet miteinander. Das ist das A und O, um so einen Konflikt zu lösen. Ich mache mal ein Beispiel, oder habe ein Beispiel. Ich habe versucht, mal biblische Beispiele zu finden, damit ich so ein bisschen biblischen Bezug auch habe. Matthäus 20, 29 bis 34. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge die Stadt wieder verließ, saßen da zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, still zu sein. Doch sie schrien nur umso lauter, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und ließ sie rufen. Was möchtet ihr von mir? Fragte er sie. Herr, sagten die Blinden, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen, berührte ihre Augen. Und im gleichen Augenblick konnten sie sehen und folgten Jesus auf dem Weg. Die beiden Blinden, was haben die gerufen? Herr, hab Erbarmen mit uns. Sie haben ihre Erwartungen, die sie eigentlich hatten, nicht geäußert. Sie haben nur gerufen, hab Erbarmen mit uns. Jesus hätte ihr sagen können, komm, Jungs, ich nehme jetzt 5 Minuten Zeit für euch und höre mir eure Sorgen und Probleme an. Das wäre Erbarmen gewesen. Ja, er hat ihnen sein Erbarmen gezeigt. Er hat ihnen das gegeben, was sie verlangt haben. Aber Jesus hat gemerkt, da steckt viel mehr hinter. Das ist nicht das, was sie eigentlich wollen. Sie wollen nicht nur, dass jemand zuhört und ihre Sorgen sich anhört, sondern er hat gemerkt, da steckt mehr. Und deswegen hat er gefragt. Ja? Da waren unausgesprochene Erwartungen da und Jesus hat das gespürt und gemerkt und hat nachgefragt, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr wirklich? Ihr habt noch nicht gesagt, was ihr wirklich wollt. Ich merke das manches Mal, wenn jemand nach vorne kommt zum Gebeten oder zum Gebet oder mich anspricht, ich brauch Hilfe oder sowas, dann frage ich erstmal nach, was willst du eigentlich? Was willst du, dass ich dir tue? Und ich habe schon oft gemerkt, dass ich eine andere Vorstellung davon hatte, warum der gekommen ist, als derjenige selbst. Weil ich mache mir ja auch meine Gedanken, wenn jemand kommt. Und meine Gedanken sind häufig ganz anders als die desjenigen. Deswegen lieber nachfragen, warum bist du gekommen? Wenn jemand zum Beispiel humpelnd ankommt, denke ich, ja, der braucht bestimmt Heilung für sein Bein. Und dann sagt er, nein, ich bin in tiefer Depression. Wenn ich nur für sein Bein bete, dann werde ich seiner Erwartung nicht gerecht. Also nachfragen. Ja? Ihr kennt mit Sicherheit noch mehr Beispiele. Und ich denke, das ist, wie gesagt, eins der Dinge, unausgesprochene Erwartungen. Also einmal möchte ich denen sagen, die Erwartungen haben, sprecht sie aus. Sagt sie demjenigen, an den du die Erwartung hast, sprich sie aus. Geh nicht selbstverständlich davon aus, dass der andere deine Erwartungen kennt. Nicht mal bei Ehepaaren. Männer und Frauen denken anders. Ich merke das immer wieder mit Ingrid, dass sie manchmal Erwartungen an mich hat und ich weiß nicht woher, warum. Das ist in ihrem Kopf, aber nicht in meinem. Und da hilft nur miteinander reden, tatsächlich. Es gibt, ich gehe mal zum nächsten Punkt, es gibt Erwartungshaltung. Ein Pastor muss jederzeit erreichbar sein, immer ein offenes Ohr für seine Mitglieder haben, jeden Sonntag eine Predigt abliefern, die den Fernsehpredigten in nichts nachsteht, eine Vision für die Gemeinde haben und seine Mitarbeiter schulen, ein guter Ehemann sein und Vater und den Kontakt zu den anderen Gemeinden in der Stadt pflegen. Regelmäßig Seminare anbieten und wenn immer es geht, Menschen zu Jesus zu führen. Seine Arbeitszeit sollte dabei nicht über 30 Stunden liegen, damit er sich auch noch erholen kann und immer gut gelaunt ist. Das Gleiche gilt für seine Ehefrau, die das Ganze natürlich ehrenamtlich macht. Jetzt kommt ihr dran. Ein Gemeindeglied muss treu sein. Täglich in der Bibel lesen und beten, zu den Gottesdiensten kommen und sich beteiligen, die Gebetszeiten der Gemeinde besuchen, in der Gemeinde mitarbeiten, mit Freude seinen Zehnten geben, die Gemeindeleitung unterstützen, sich als Gastgeber verhalten und immer wieder Menschen mit in die Gemeinde bringen. So, jetzt ist es raus. Endlich haben wir mal darüber gesprochen und jetzt wissen wir, woran wir sind. Eure Erwartungen an mich und an Ingrid und meine Erwartungen an euch. Endlich haben wir mal das ausgesprochen. Sind das Erwartungshaltungen? Ja, ich habe eben schon so an euren Reaktionen gemerkt, dass so manche Erwartungshaltungen als übertrieben wahrgenommen werden. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, möchten wir das doch ganz gerne so. Vieles von dem. Und ich glaube, kaum etwas davon ist wirklich übertrieben. Ich habe alles schon erlebt. Nicht bei einem Einzelnen, aber ich habe alles schon erlebt, diese Erwartung. Diese Erwartungshaltung. Die sind da. Die sind in uns. Die sind geprägt, warum auch immer, wovon auch immer. Das sind Wünsche, das sind Träume, die zu Erwartungen werden, die in uns drin sind und mit denen wir im Grunde genommen dem anderen gegenübertreten. Und was ist denn, wenn diese Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden? Was ist, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden? Dann sind wir enttäuscht. Genau. Viele Enttäuschungen kommen daher, weil wir eine Erwartungshaltung haben, die der andere gar nicht leisten kann. Die der andere gar nicht bereit ist zu leisten. Vielleicht auch deswegen. Die einfach überzogen sind. Die nicht dem richtigen Maß entsprechen. Wie kann man sich davor schützen? Vielleicht seine Erwartungen mal überprüfen, mal drüber nachdenken. Manchmal sind die einfach so in uns drin, dass wir da überhaupt gar nicht, das ist nicht vom Denken her, von unserem, dass wir überlegen, was erwarten wir eigentlich, das ist geprägt, das ist in uns drin. Das, ja, das ist halt so. Das hast du halt zu bringen. Ja. Und manchmal müssen wir das überprüfen und korrigieren. Nochmal wieder ein Beispiel von Jesus in Lukas 4, 16 bis 20. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkündigen, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Er rollte das Buch zusammen, gab es den Synagogendienern zurück und setzte sich. Und alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Was hatten sie für eine Erwartungshaltung? Jetzt folgt die Predigt. Jetzt kommt die Auslegung, jetzt sagt irgendjemand was richtig Kluges über diese Worte. Das war die Erwartungshaltung, das ist normal, das war jeden Tag in der Synagoge so. Und jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben. Eure Erwartungshaltung war vorhin auch so, als Kalle hier dann Lobpreis beendet hatte und zu mir herguckte, was war die Erwartung? Jetzt komme ich und predige, genau. Wenn ich jetzt gesagt habe, Predigt fällt aus, wir machen weiter mit Lobpreis. Erstmal großes Erstaunen, aber wir sind ja Freiheit gewohnt. Und was macht Jesus? Das ist ja dann nochmal wieder ganz interessant. Er enttäuscht seine Zuhörer. Er wird dieser Erwartungshaltung nicht gerecht. Er wendet sich ganz bewusst dagegen. Er sagt, mit diesen diese Worte sind heute erfüllt worden. Ich bin der Christus. So sagt er das nicht. Er sagt das ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen sagt er nichts anderes. Diese Worte, diese Prophetie aus dem Alten Testament ist heute erfüllt worden. Ich bin's, der hier steht. Und das hat sie umgehauen. Sie sind enttäuscht worden, weil nicht das kam, was sie erwartet hatten. Und dann steht da noch jemand, der sich selber Gott nennt. Und das hat sie so enttäuscht und so aufgebracht, dass sie Jesus umbringen wollten. Ihr könnt das ja mal lesen. Sie haben ihn dann in Nazareth an die Bergklippe geführt und wollten ihn runterschmeißen. Jesus hat das immer wieder gemacht. Lest mal das Neue Testament. Jesus hat das immer wieder gemacht, dass er Menschen enttäuscht hat. Dass sie ihre Erwartungshaltung enttäuscht hat. Die Ehebrecherin. Die Erwartungshaltung war, und die war durchaus berechtigt, dass sie gesteinigt wird. Dass Jesus das Urteil über sie spricht und sagt, ja, die Frau ist beim Ehebruch ertappt worden, sie muss gesteinigt werden. Jesus enttäuscht sie. Wie gut. Er weicht von der Regel ab und enttäuscht sie und vergibt. Immer wieder hat er am Sabbat geheilt und hat den Leuten noch gesagt, den Lahmen noch gesagt, nimm dein Bett und geh. Ein absolutes Verbot für den Sabbat. Geht nicht. Du darfst nichts tragen, wenn ihr die ganzen Sabbatvorschriften mal lest, die sind übrigens nicht von Gott angeordnet, sondern die sind von den Pharisäern gemacht, aber sie galten zu der Zeit als normal. Das heißt, die Erwartungshaltung war, du darfst am Sabbat nichts tragen oder sonst irgendetwas. Nicht mal Essen kochen durften die. Und die Leute laufen mit ihrem Bett durch die Gegend. Das geht doch nicht. Warum hat Jesus das gemacht? Er hat sie bewusst enttäuscht. Er hat bewusst die Regeln, die sogenannten menschlichen Regeln übertreten und hat ihnen deutlich gemacht, diese Erwartungshaltung, die ihr da habt, ist nicht gerechtfertigt. Überlegt mal, was ihr da tut. Was ist denn besser, dass jemand am Sabbat geheilt wird, ja, oder dass er weiterhin die nächsten bis zu seinem Lebensende gelähmt bleibt? Merkt ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln zu halten, sondern es geht darum, dass Menschen in Freiheit hineingeführt werden. Und das kann man auch am Sabbat machen. Der Sabbat ist nicht, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. So, Gott hat sich was dabei gedacht, aber nicht um Regeln einzuhalten, sondern um den Menschen Gutes zu tun. Das heißt, der Mensch sollte zur Ruhe kommen und Gott anbeten. Darum ging es. So, und ich glaube, dass dieser Mann, der geheilt worden ist, in dem Moment so eine Beziehung zu Gott hatte und so dankbar war, wie kein anderer Pharisäer, der nichts getan hat an dem Tag. Ja? So, Jesus durchbricht diese Erwartungshaltung, um einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. Erwartungen sind ganz, also gerade Erwartungshaltungen sind geprägt von dem, was wir erlebt haben, wie es schon immer war. Auch das, was ich vorhin vorgelesen habe, so wie soll ein Pastor sein? Wenn du einen Pastor in irgendeiner Weise erlebt hast, so wie der gehandelt hat, so wie er einfach gelebt hat, dann erwartest du das vom Nachfolger genauso. Das ist die Erwartungshaltung, die geprägt ist durch so etwas. Oder wenn wir Gottesdienst gefeiert haben, wir feiern ihn immer in einer ähnlichen Art und Weise und du erwartest, dass er genau so ist. Veränderungsprozesse sind dann ganz schwierig, weil die Erwartungshaltung blockiert. Und Jesus hat angefangen, da Enttäuschungen hineinzubringen, um diese Erwartungshaltung zu brechen, um diese Erwartungen zu verändern. Erwarte nicht immer dasselbe. Das Reich Gottes wächst und wir verändern uns, alles um uns herum verändert uns, wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wir sollen uns auch verändern. Und Veränderungen sind nicht immer nur bedrohlich, auch wenn wir sie manchmal so empfinden, weil sich alles ändert. Aber sie sind nicht nur bedrohlich. Wenn wir auf Gott schauen und Gott folgen, dann sind Veränderungsprozesse notwendig und gut. Wir verändern uns zum Guten, zumindest wenn wir ihm folgen. Ja? Und deswegen dürfen wir unsere Erwartungshaltung immer mal wieder hinterfragen. Ja? Ja, von uns werden, das kommt auch noch. Ich verschone euch nicht. Es gibt manchmal, und eben bei diesem Punkt kam das schon ein bisschen raus, falsche oder überzogene Erwartungen. Also falsche Erwartungen, richtig falsche Erwartungen. Du darfst das nicht von jemandem erwarten. Oder eben überzogen, ne? So wie bei dem Beispiel von wegen, dass die Ehefrau genauso das leisten muss, was der Pastor leisten muss, nur ehrenamtlich oder der Pastor in dieser Fülle. Ja, habt ihr selber gemerkt, manches davon war schlichtweg überzogen. Kannst du nicht erwarten. Wenn er es von sich aus bringt, ist das was ganz anderes, aber du kannst es nicht erwarten. Ja, so. Erwartungen werden häufig von unseren Wünschen bestimmt. Aus Wünschen werden Erwartungen. Wünsche ist noch alles in Ordnung. Wir dürfen uns vieles wünschen. Aber wenn es zu einer Erwartung wird, dann möchte ich auch, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Dann erwarte ich es. Dann, das heißt so viel, so wenn der andere das nicht bringt, bin ich enttäuscht. Wenn ich nur einen Wunsch habe und der wird nicht erfüllt, bin ich auch enttäuscht. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn ich eine Erwartung habe, ist das viel, viel mehr. So, und wenn diese Wünsche und meine Wünsche und meine Bedürfnisse der alleinige Maßstab sind für das, was ich von dem anderen erwarte, dann kann ich gleich von vornherein sagen, dann ist das falsch. Also wenn meine Wünsche und meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen, was ich vom anderen erwarte, dann kannst du gleich von vornherein sagen, das ist falsch. Das sollte nicht der Maßstab sein für unsere Erwartung. Ich muss immer auch den anderen sehen, kann ich das überhaupt von dem erwarten? Ist er überhaupt bereit, diese Erwartung zu erfüllen? Ich kann nicht einfach Dinge erwarten und selbstverständlich davon ausgehen, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden. Ich muss dem anderen die Freiheit lassen, auch Ja zu sagen dazu. Johannes 16, Vers 15, auch da gibt es ein gutes Beispiel von Jesus. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz allein. Diese Erwartung, natürlich haben die Menschen gemerkt, dass Jesus sie haben etwas gemerkt, dass er total anders war, dass er Macht hatte, dass er den Menschen Gutes getan hatte, dass er weise war, dass er ganz andere Autorität hatte als die Pharisäer, göttliche Autorität. Und deswegen haben sie gedacht, das ist der König, den Besseren können wir gar nicht haben. Sie haben ja recht gehabt. Sie haben ja recht gehabt. Wir sind froh, dass Jesus unser König ist, oder? Genau. Und den gleichen Wunsch, die gleiche Erwartung haben sie auch gehabt, aber sie haben gedacht, er soll auch der Mensch, der weltliche König werden. Endlich die Römer rausschmeißen und wir haben wieder ein eigenes Reich und unseren eigenen König. Das haben sie im Blick gehabt. Aber sie haben Jesus nicht gefragt. Das waren ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Total nachvollziehbar, aber sie haben Jesus überhaupt gar nicht gefragt. Wie konnte sich Jesus dagegen wehren? Konnte er jetzt einfach sagen, so, ich werde nicht euer König? Dann hätte er sich den Zorn der ganzen Menschenmenge auf sich gezogen und hätte ziemlich sicher seinen Auftrag nicht erfüllen können. Eine Möglichkeit, und die wendet Jesus hier an, er zieht sich zurück. Er gibt ihnen gar keine Möglichkeit, da in irgendeiner Weise ihn hineinzudrängen. Und manchmal ist es so, dass eine Mehrheit jemanden zu etwas drängt, was er gar nicht will. Jesus zieht sich zurück. Er zieht sich raus. Und das dürfen wir manchmal machen. Wenn irgendwie ein Erwartungsdruck da ist von jemandem oder von mehreren, dann dürfen wir uns rausziehen. Entweder wir sagen ganz klar, nein, diese Erwartung will ich nicht erfüllen, oder aber wir ziehen uns raus. Ja? Und stehen gar nicht mehr zur Verfügung. Wir neigen als Christen manchmal dazu, falsche Erwartungen an jemanden zu haben. An andere oder an uns selbst. Das Zeugnis von Janni war ein Beispiel dafür. Ich fand es schön, dass sie gesagt hat, das liegt nicht an mir. Danke, Janni. Hätte ja auch sein können. Hätte ich um Vergebung bitten müssen. Keine Frage. Manchmal legen wir Erwartungen auf jemanden, setzen ihn unter Druck. Oder uns selbst. Wir Christen neigen leider dazu. Wir haben ja jede Menge, in der Bibel haben wir jede Menge Stoff dafür. Du musst das und du musst das und du musst das und du musst das. Ich habe das vorhin bei den Erwartungen an den Pastor oder auch meine Erwartungen an euch, habe ich das ja auch so ein bisschen dargelegt. Die Erwartung, jeden Tag beten und jeden Tag Bibel lesen und so weiter. Wir können jemanden damit so richtig unter Druck setzen, richtig eine Last auf ihn legen. Aber ich muss ihm immer die Freiheit lassen, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Hat Jesus schon mal jemals eine Erwartung in dieser Art und Weise auf dich gelegt? Hat er dir nicht immer die Freiheit gelassen, dass du Ja oder Nein sagen kannst? Ja, er hat die Erwartungen geäußert, auch vorhin. Ne, was Patti gesagt hat, er glaubt, dass wir das können. Ein Herz für andere zu haben, ein Herz füreinander zu haben und ein Herz für andere zu haben. Und so, und zwar in dieser Art und Weise, dass Menschen geheilt werden. Eine tolle Erwartung. Und er sagt, ich glaube, dass ihr das könnt. Das heißt, wir haben immer noch die Freiheit zu sagen, das ist toll, dass du das erwartest, aber ich bin nicht bereit, das zu tun. Wir haben die Entscheidung. Und Jesus gibt uns immer die Entscheidung. Er lässt uns den freien Willen. Und den müssen wir einander auch lassen. Es geht nicht, dass irgendjemand Druck auf dich legt und du sagst, du musst, du musst, du musst. Und bitte auch dich selber nicht. Wir erwarten manchmal von uns viel zu viel. Was Jesus niemals erwarten würde. Und da dürfen wir sagen, nein, ich bin nicht bereit dazu. Ich habe auch schon öfter gesagt, Jesus, dazu bin ich nicht bereit. Ich habe auch schon viel gesagt, da bin ich bereit zu und musste nachher überlegen, dass das ganz schön schwierig ist. Aber ich habe auch schon gesagt, nee, ich bin nicht bereit dazu. Und Jesus hat noch nie geschimpft mit mir. Er wird manchmal weiter, ja, wenn es gut ist, das zu tun, aber er wird mich nie unter Druck setzen. Und das sollten wir auch nicht. Manchmal ist es gut, um unsere Erwartungshaltung zu überprüfen, mit jemandem anders nochmal drüber zu reden. Kann ich das überhaupt erwarten? Auch in der Beziehung, in der Ehe, miteinander. Kann ich überhaupt erwarten, das von demjenigen, von meinem Mann oder von meiner Frau, kann ich das überhaupt erwarten? Fragt meine vertrauenswürdige Person. Oder fragt Jesus direkt. Jesus kann euch da so gut beraten in der Beziehung. Nicht erfüllte Erwartungen. Jetzt nehme ich mal als erstes kein biblisches Beispiel. Hans bittet Fritz, ihm beim Umzug zu helfen. Fritz sagt zu, kommt aber nicht. Genau, das war auch so ungefähr die Reaktion von Hans. Enttäuscht, sauer. Und je länger der Umzug dauert, desto wütender wird Hans auf Fritz. So wie bei euch eben, genau. Total gut verständlich, ne? Und am Ende kommt ihm gar der Gedanke, dass Fritz ihn bewusst ärgern wollte. Kennt ihr sowas? Wenn du über so eine Enttäuschung nachdenkst und dann kommt dir der Gedanke und dann, ne? Und der Hals wird immer länger oder dicker, besser gesagt, ja, genau. Und als er am nächsten Tag einen Anruf von Fritz bekommt, ist er so brastig, dass er ihn wegdrückt. Kennt ihr sowas? Ist euch sowas schon mal passiert? Nicht erfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung und bergen die Gefahr, Groll und Bitterkeit in dir wachsen zu lassen. Das ist nämlich die Folge, wenn du nur darüber nachdenkst und es immer schlimmer wird. Und du eigentlich immer mehr Groll oder Bitterkeit. Und wenn das zu einer Wurzel wird, die in deinem Herzen wächst, oh oh, oh oh, ne? Dann brichst du Beziehungen ab. Das war in diesem Beispiel. Er drückt ihn weg. Das heißt, er setzt einen Stopp. Ich will mit dir nicht mehr. Das war sein Freund. Und er wusste überhaupt nicht, warum Fritz nicht gekommen ist. Da ist keine Information bei ihm gelandet, warum Fritz nicht gekommen ist. Er war einfach nur sauer. Versteht ihr, was da abläuft? Und wie oft passiert das bei uns? Wenn wir mal drüber nachdenken, was weiß ich eigentlich, warum der nicht gekommen ist? Was mache ich mir für Gedanken, obwohl ich überhaupt nichts weiß? Das läuft nur in deinem Kopf ab. Und negativ und negativ und negativ. Wisst ihr, wer sich darüber ins Fäustchen lacht? Ja, logisch, ne? Wer sonst? Kann das nicht sein, dass Fritz einen Unfall hatte, ins Krankenhaus gekommen ist und gar keine Möglichkeit hatte, ihn zurückzurufen, nicht Bescheid zu sagen, geschweige denn zum Umzug zu kommen? Kann das sein? Warum macht man sich denn vielleicht in der Hinsicht nicht mal Gedanken? Warum kommen so schnell bei uns diese negativen Gedanken, die Groll und Bitterkeit in uns hervorrufen? Ja, weil erstmal die Enttäuschung da ist. Ja. Aber nimm das nicht gleich persönlich, sondern denk mal drüber nach. Ja, es kommt auch vor, dass jemand uns enttäuscht und tatsächlich Mist gebaut hat oder nicht kommt, weil er verschlafen hat und keine Lust hatte, sonst irgendwas. Kommt auch vor. Dann kannst du immer noch sauer sein, aber erst wenn du das weißt. Aber dann vergib ihn. Das ist besser. Erhalt die Freundschaft. Auch in diesem Fall, rede miteinander. Wenn Hans Fritz angerufen hätte und wenn es den nächsten Tag ist oder den Anruf angenommen hätte, dann hätte sich manches klären können. So. Schweigen ist das Schlimmste, was man in dem Fall tun kann. Denn Groll und Bitterkeit kommt in erster Linie darüber, wenn das in uns anfängt zu rumoren und wir uns immer schlimmere Gedanken machen. Und das zu verhindern ist, ich melde mich, ich frage nach, warum, wieso, weswegen. Und wenn es auf dem Tisch liegt, dann kann ich immer noch darüber reden und dann kann ich immer noch entscheiden, wie ich darüber denke. Aber wie gesagt, das Beste, um dein Herz reinzuhalten, ist auch dann nicht sauer zu sein, weil dann kommt der Groll genauso und die Bitterkeit. Halt dein Herz frei davon, das ist Gift für dein Herz, das zerstört dein Herz. Gift und Groll und Bitterkeit muss raus und lass gar nicht erst zu, dass es entsteht. Und das geht nur, wenn ich weiß, warum. Und wenn ich mit dem anderen rede, wenn ich ihm vergebe. Johannes 11, Vers 20 bis 22. Da hätte jemand Grund gehabt, grollig und bitter zu werden. Als Martha hörte, ihr kennt die Geschichte von Lazarus, der gestorben ist. Und Jesus geht nicht sofort hin. Das heißt, noch nicht mal als er hört, dass Lazarus krank ist, er wartet ganz bewusst, bis er gestorben ist. Echt krass. Und das, ich weiß nicht, ob seine Lazarus-Schwestern das wussten, auf jeden Fall haben sie erwartet, dass Jesus was tut. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ließ sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Was macht Martha hier? Die lässt ihrem Herzen Luft. Da ist ein Vorwurf an Jesus. Und mal ganz ehrlich, berechtigt, oder? Ein berechtigter Vorwurf. Martha und Jesus und Lazarus und auch Maria, das war eine Freundschaft. Jesus war häufiger da, der war häufiger zu Besuch. Das war nicht nur einmal. Da war eine Beziehung da. Und Jesus kommt nicht, als der Lazarus krank ist. Er heilt so viele Menschen, aber ihren Bruder nicht. Aller Grund für Vorwurf. Und sie äußert ihn. Sie lässt ihrem Herzen Raum und knallt das Jesus in aller Liebe und aller Ehrfurcht. Das muss man sagen. So wie sie das ausdrückt, sie macht Jesus nicht fertig. Sie sagt nicht, warum bist du nicht gekommen? Aber der Vorwurf war ganz deutlich, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und letztendlich steckt dahinter, Jesus, warum warst du nicht da? Dürfen wir das? Dürfen wir Jesus Vorwürfe machen? Dürfen wir so mit Jesus reden? Hast du schon mal so mit Jesus geredet?
Weil Jesus ist doch Jesus, der macht doch keine Fehler. Wie können wir dem was vorwerfen? Der macht nie Fehler. Also müssen wir doch, sind wir doch diejenigen, die... Nein, wir dürfen so mit Jesus reden. Auch wenn sich hinterher herausstellt, das war kein Fehler, aber wir dürfen, Jesus hält das aus. Und wir merken auch an der Reaktion, wenn ihr das mal weiterliest, Jesus ist nicht sauer auf Maria. Auf Martha, Entschuldigung, Martha. Er ist nicht sauer, er sagt nicht, wie redest du eigentlich mit mir? Hätte er alle mal tun können. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Martha bewahrt sich vor Bitterkeit im Herzen, weil sie den Vorwurf ausspricht. Weil sie mit Jesus darüber redet. Und der Vorwurf ist in dem Moment sowieso weg, als Lazarus aufersteht. Ja? Als Jesus ihn zum Leben erweckt, ist von diesem Vorwurf nichts mehr da. Keine Frage. Aber das wusste Martha ja nicht. Ja, sie hält daran fest, ja, ich weiß, du kannst jede Bitte an Gott äußern und er erfüllt sie. Aber da ist schon, die Erwartungshaltung gegenüber Jesus ist doch recht geringer geworden. Die Enttäuschung hat die Erwartungshaltung runtergedrückt. Sie redet drüber, sie lässt es nicht zu. Ja, und das ist für uns, glaube ich, ganz wichtig. So können wir damit umgehen. Wir dürfen auch dem anderen sagen, so, ich bin ziemlich enttäuscht, dass du das und das nicht getan hast. Das habe ich von dir erwartet. Das dürfen wir. Und dann kann der andere immer noch sagen, du, ich wusste gar nicht, dass du das von mir erwartest. Dann ist der Ball wieder bei uns und dann müssen wir überlegen, haben wir vielleicht was erwartet, was wir nicht geäußert haben. Oder aber wir reden drüber, wenn der andere sagt, du, tut mir leid, es gibt Gründe oder ich habe es nicht, warum auch immer, ich gestehe meine Schuld ein. Ja, dann ist die Basis da, das aus der Welt zu schaffen. Aber lass diese Enttäuschung bitte nicht zu Bitterkeit und Groll werden in eurem Herzen, sondern redet darüber. Und wir dürfen auch in aller Liebe sagen, so, ich habe das von dir erwartet und ich bin enttäuscht. Bitte sagt nicht, du hast das nicht getan. Eine Grundregel in der Kommunikation ist, bitte ich Botschaften und nicht du Botschaften. Die meisten Streit in Ehen und so weiter entstehen, weil der eine dem anderen Vorwürfe macht, du hast das nicht, du hast das nicht, du hast das nicht. Wenn ich sage, ich habe das von dir erwartet und du hast mich enttäuscht, dann haben wir immer noch die Basis, miteinander darüber zu reden. Aber wenn du sagst, du hast aber nicht, dann geht der andere sofort in Abwehrstellung und fängt selber an anzugreifen. Dann sucht er nämlich, ja und du hast das nicht. Und du hast das nicht und du hast das nicht und dann ist der größte Streit. Dann hast du keine Basis mehr miteinander zu reden, sondern machst dir nur noch Vorwürfe. Ehe ist nicht dazu da, zu kämpfen miteinander, sondern miteinander zu leben, miteinander auszukommen und auch miteinander einander zu lieben, oder? Und Liebe heißt, wir dürfen uns streiten, wir dürfen uns auseinandersetzen, aber bitte nicht gegenseitig Vorwürfe machen. Ja? Also, ich Botschaften statt du Botschaften. Es gibt ganz selbstverständliche Erwartungen, wo wir nicht drüber reden brauchen. Wenn du in den Supermarkt gehst und die Kassiererin hat alles eingescannt und sagt dir einen Preis und guckt dich erwartungsvoll an. Weißt du, was dann los ist? Muss sie dann sagen, ich möchte jetzt gerne Geld von dir haben? Eigentlich nicht, ne? Das ist eine ganz selbstverständliche Erwartung und da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, wenn ich was einkaufe, muss ich das bezahlen. Und ich bin froh, dass sie das ausrechnet, wie viel das ist und ich das dann bezahlen kann. Wenn dir jemand zur Begrüßung die Hand reicht, ist das selbstverständlich, du nimmst sie. Wenn du das nicht machen würdest, wäre das mindestens unhöflich. Ja, ich meine, lass uns mal in unserem Kontext bleiben. Ja, es gibt Länder, wo das nicht üblich ist, keine Frage. Bei uns ist das selbstverständlich. Und wenn du das nicht machst, ist das unhöflich oder unverschämt. Ja? Wir empfinden das als unhöflich oder unverschämt, wenn jemand die Hand nicht reicht. Manche machen das bewusst nicht, weil sie sagen wollen, mit dir will ich nichts zu tun haben. An einer Ampelkreuzung dürfen die anderen Autofahrer von mir erwarten, dass ich bei Rot stehen bleibe. Auch da, ich rede jetzt von Deutschland, ich rede nicht von Italien. Ich habe so mal Leuten hören in Italien, dass das genau andersrum. Ganz so schlimm haben wir das nicht erlebt, als wir in Italien waren, aber ich hab davon gehört. Also wir reden von Deutschland. Kann man das von mir erwarten? Ja? Ja? Ansonsten werden wir irgendwann das erleben, was Peter von erzählt hat. Dann müssen wir Punkte abbauen. Genau. Also sich an Gesetz und Ordnung zu halten, sollte für uns Christen selbstverständlich sein. Da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Das ist eine Erwartung, die Jesus an uns hat. Und ich brauche nicht immer wieder daran erinnert zu werden. Genauso selbstverständlich sollte es sein, dass wir uns an unsere Versprechen halten, die wir mal gegeben haben. Oder? Ist das selbstverständlich? Wenn ich ein Versprechen gebe, sollte ich mich dran halten. Darf ich von dir erwarten, dass du an den Veranstaltungen der Gemeinde teilnimmst? Deinen finanziellen Beitrag leistest? In der Gemeinde mitarbeitest und dich der Leitung unterordnest? Darf ich das von dir erwarten? Eigentlich ja, was höre ich da? Eigentlich ja. Wisst ihr, dass ihr das mal versprochen habt? Ich muss euch jetzt doch daran erinnern. In unserem Aufnahmeantrag steht hinten drauf genau diese vier Punkte. Das erwarten wir. Warum? Nicht, um euch Druck auszuüben oder eine Erwartungslast auf euch zu legen. Also ganz ehrlich, eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wozu trete ich in die Gemeinde ein? Nur um Mitglied zu sein und zu sagen, ja, ich bin Mitglied vom CZW und lass mich nie blicken. Ich komme nicht zum Gottesdienst, ich komme zu nichts. Wozu bist du dann Mitglied? Dann sollte man sich nochmal überlegen, wozu ist Mitgliedschaft eigentlich da? Wozu dient das? Ja? Da genau der Punkt, auch Mitarbeit. Und wir sagen immer, soweit es dir möglich ist, du musst nicht jede Veranstaltung besuchen. Soweit es dir möglich ist. Wenn du in Urlaub bist, musst du nicht unbedingt am Sonntag dann hierher, weil wir das von dir erwarten. Das ist doch gar keine Frage. Ja? Aber so ein gewisses, ja, so ein ab und zu mal blicken lassen, gehört dazu. Wie will man Gemeinschaft haben? Wie will man Gemeinde leben, wenn man sich überhaupt irgendwann aus den Augen verloren hat, gar nicht mehr da ist? So, mit dem finanziellen Beitrag, wir leben nun mal von Spenden. Wir kriegen keine anderen Gelder. Brauche ich nicht weiter zu kommentieren. Aber keiner sagt, du musst aber das und das. Und ich weiß, du verdienst mehr. Also was ist der Zehnte davon? Haben wir das schon mal gesagt? Nee, das gehört sich auch nicht. Genau, auch das ist eine Selbstverständlichkeit. Für mich jedenfalls. Ja, ich sage etwas vom Zehnten und ich predige auch ab und zu mal darüber. Gar nicht so oft, viel zu selten eigentlich. Ne? Und ich sage, was das Maß ist. Das ist eine Größenordnung. Ja, das dürfen wir. Aber richte dich mal selbst danach, beziehungsweise das ist doch deine. Gott sagt sogar, das gehört mir. Das gehört dir gar nicht. Der Teil gehört mir. Aber ich überlasse dir die Entscheidung, mir das zu geben. Aber du musst auch mit den Folgen leben, wenn du es mir nicht gibst. Könnt ihr mal im Maleachi nachlesen. Und bitte, wir leben nicht nach dem Gesetz. Aber das ist wie soll ich das sagen, eine Richtlinie, die Gott dem Volk Israel gegeben haben und die können wir durchaus als gut für uns anerkennen. Wir dürfen auch den 20. geben. Und der Leitung unterordnen, wie soll eine Gemeinde funktionieren, wenn die Glieder ihre Leitung nicht, die sie selbst gewählt haben, nicht akzeptieren und dagegen rebellieren. Es funktioniert nicht. Ja? Also das gehört auch dazu. Eigentlich selbstverständlich. Darf Jesus von dir als Christ erwarten, jetzt kommen die Erwartungen von Jesus an uns, darf Jesus von dir als Christ erwarten, dass du anders handelst als andere? Dass du vergibst, wenn andere Vorwürfe machen würden? Dass du den Mund hältst, wenn andere lästern würden? Dich um andere kümmerst, wenn andere nur sich selbst sehen würden. Darf Jesus das von uns erwarten? Darf Jesus, jetzt gehe ich das mal ein bisschen größer, darf Jesus von uns als Gemeinde erwarten, dass wir Menschen mit ihm bekannt machen? Dass wir uns darum kümmern, dass sie frei werden? Dass sie ihre Bestimmung finden, in ihre Bestimmung hineinkommen? Und dass sie einen Unterschied in dieser Welt machen, so wie wir das eigentlich auch machen sollten. Ich sage da bewusst eigentlich, weil wir sind auch im Weg dahin. Jesus möchte, dass noch mehr Menschen zu ihm kommen und einen Unterschied in dieser Welt machen, dass sie Licht sind in dieser Welt. Das bedeutet das. Einen Unterschied, anders handeln, als andere handeln, die um uns herum leben. Es gibt gute Menschen, das ist für mich gar keine Frage. Und manche handeln besser als Christen. Ein beschämendes Beispiel sind manche für manche Christen. Aber ich glaube, dass wir mit Jesus wirklich einen Unterschied machen können. Und dass Menschen das sehen und darauf eingehen. Und ich glaube, dass Jesus diese Erwartung an uns haben darf. Er hat uns gerettet. Er hat sein Leben gegeben für uns. Er hat uns in Freiheit geführt und er macht uns immer noch frei. Wir erleben Wunder. Wir können beten und er hört auf uns. Was hat er uns alles geschenkt? Kann er auch etwas erwarten, dass wir das tun, was er möchte? Dass wir unseren Auftrag erfüllen in dieser Welt? Das sind hochgesteckte Erwartungen, das weiß ich. Und wir werden sie nur erfüllen, wenn wir mit Jesus gehen. Wenn wir seine Kraft in Anspruch nehmen, mit ihm, durch ihn sind wir stark. Nicht wir sind stark, sondern mit ihm sind wir stark. Durch ihn sind wir stark. Er sagt ja, ich gebe euch alles, was ihr braucht dazu. Nehmt es. Willst du mit ihm so unterwegs sein? Willst du diese Erwartung erfüllen? Jesus fragt immer nach, willst du diese Erwartung erfüllen, die ich an dich habe? Genau, wir müssen eine Antwort geben und nicht nur eine Antwort geben, sondern dann auch tun. Und damit mache ich jetzt Schluss. Weil das sind die Erwartungen, die Jesus an uns hat. Ich hoffe, dass wir mit Erwartungen jetzt bewusster umgehen, sage ich mal so. Manche Dinge überprüfen, manche Verhaltensweisen ändern, wenn wir merken, dass Erwartungen da sind. Auch Jesus gegenüber. Ich glaube, dass Jesus diese Erwartung haben darf. Und wenn wir in der Bibel lesen, da stehen viele Erwartungen drin an uns. Und wir sollten immer uns mal wieder fragen, werde ich diesen Erwartungen gerecht? Und wenn ich merke, da fehlt noch was, darf ich sagen, Jesus, verändere mich darin. Ich möchte anders werden. So, wir dürfen ihm Antwort geben. Jetzt. Amen.